Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Theaterplattform, die beste Droge der Stadt. Ausgabe Nummer 46 am Mikrofon in der nächsten Stunde Rainer Markus Walter. Und bei uns zu Gast im Studio ist Silke Meyer-Künzel. Sie disponiert und organisiert als künstlerische Betriebsdirektorin und persönliche Referentin des Intendanten den gesamten Spielplan. Bei ihr laufen die Fäden sämtlicher produktionsrelevanter Abläufe zusammen, auch für die anstehenden große Ereignisse wie das Sommertheater-Event AIDA auf der Wilhelmsburg und die baden-württembergischen Theatertage. Neben organisatorischen Belangen ist sie des Weiteren für die Auswahl von Einspringern im Musiktheater sowie die Betreuung von Gastsänger und Sängerinnen verantwortlich. Gut beschäftigt also die Dame, dennoch hat sie sich die Zeit genommen, heute hier zu sein. In der Plattform eine Stunde lang mit uns ihre Reise ins Direktorinnenbüro zu teilen und zu erzählen und natürlich auch ein wenig darüber, was sie denn so den ganzen lieben langen Tag übertreibt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Silke.
Hallo, Walter.
Rainer.
Ja. Maria Walter, okay.
Maria auch nicht, habe ich mir immer gewünscht, aber Markus.
Ja, ja. In Ordnung.
Ich hätte mal gedacht, aber Markus ist mein Urgroßvater und der hatte halt keine Maria drin. Ne? Ja, du, ich habe gerade gelesen, in deinen Aufgaben ist es ja auch das zu suchen, was nach Ersatz schreit, nämlich für Schauspieler und Sänger im Krankheitsfall. Aktuell arbeitet das Wetter ja sehr, sehr, sehr gegen dich. Scheint ja in den letzten Wochen ständig irgendjemand krank zu sein. Ist das bei euch auch so schlimm, oder?
Mhm. Ja. Nicht nur die letzten Wochen, die letzten Monate. Also man kann sagen, ab November ging eine Krankheitswelle los. Es waren verschiedene Viren unterwegs und das hat uns bisher auch nicht losgelassen. Und natürlich, die Sänger sind anfällig, da muss man schauen. Mhm. Gesprochen ist vielleicht schneller mal, auch mit einem Mikroport dann verstärkt. Aber in der Oper, wenn der hohe Ton nicht kommt, dann kommt er nicht.
Ja, klingt dann komisch, ne?
Ja, ein bisschen, ja.
Was machst du in so einem Moment? Hast du einen Pool von Leuten, die du zur Verfügung hast? Oder ist da manchmal auch dann Not am Mann, dass du dir jemanden borgen musst irgendwoher?
Ganz oft jemanden borgen, tatsächlich. Also wir
von
haben
anderen
jetzt
Theatern, oder?
Andere Theater, es gibt aber auch viele freischaffende Sänger. Ich arbeite sehr gut zusammen mit der ZAV in München, also die Agentur für Arbeitsvermittlung für Künstler. Und die schickt mir schon im Vorfeld auf Nachfrage eine Liste mit Leuten, die das, also Sängern, die in den letzten 5 Jahren die Partie in unserer Sprache gesungen haben.
Ah ja, okay.
Und da muss man halt gucken, wer hat Zeit, wer hat Lust, wer kommt zu unseren Konditionen, wer hat es überhaupt noch im Kopf, wer ist vielleicht auch bereit, eine neue Fassung zu lernen. Und dann geht es darum, wann kann er hier sein, wenn das kurzfristig ist. Und mir sagt am Morgen um 10 Uhr noch ein Sänger ab für den Abend, für die Vorstellung. Dann kann ich nur in einem Radius von vielleicht 4 Stunden Anfahrtsweg bleiben und damit schränkt sich die Auswahl dann empfindlich ein. Und dann muss anprobiert werden, dann müssen Strichfassungen ausgetauscht werden, es gibt musikalische Proben, es gibt szenische Verständigungen, wir sind mittlerweile ganz modern und schicken einen Link mit unserer Inszenierung dann, damit derjenige auf der Fahrt sich schon vorbereiten kann. Und im dümmsten Fall kommt der dann einmal kurz auf die Bühne, guckt sich an, aha, ich muss von rechts nach links und da muss ich hinknien und dann war es das. Und dann geht's los und der Regieassistent steht an der Seite und
heftig winkend.
Ja,
weist beide ein. Lustig vor, wie so ein Tenor dann im ICE sitzt und mit dem Kopfhörer auf und seine Arie schmettert.
Ja, im besten Falle im Kopf dann auch.
Ja, im besten Fall im Kopf. Und was passiert, wenn du krank bist? Gibt es ja für dich auch ein Backup?
Nein, tatsächlich nicht.
Oh.
Also ich habe mein Handy dabei. Ich habe, wenn ich weiß, es ist mir tatsächlich Anfang des Jahres das erste Mal passiert, dass ich auch eine Woche krank war. Ich hatte dann meine Einspringerlisten bei mir zu Hause und im Notfall hätte ich rumtelefonieren müssen.
Ach.
Ich hatte nur Glück und es hatte gerade eine Schauspielproduktion, Endproben. Das heißt, da war ich dann nicht so wirklich gefragt.
Okay. Ja. Also dann hoffen wir mal, dass du immer hübsch gesund bleibst.
Danke.
Ich würde sagen, jetzt machen wir ganz kurz Musik. Ich habe was ganz Nettes auch für den Anfang Song rausgesucht. Du wirst es wahrscheinlich gleich merken, wenn ich es einspiele. Warum? Und dann reden wir nämlich über deine Anfänge, über deine Jugend und wo du herkommst. Und da ist dann auch der Link zu dem Song, der jetzt gleich läuft. Die Plattform auf Radio Free FM, das war übrigens Zürich West mit einer kongenialen schweizerdeutschen Version von Johnny and Mary im Original natürlich von Robert Palmer. Und da ist dann auch schon eine kleine Brücke drin zu unserem heutigen Gast. Heute wie alle vier Wochen mit einer Ausgabe rund ums Theater Ulm zu Gast ist nämlich heute bei uns Silke Meyer-Künzel. Sie ist im Theater Ulm mit jeder Menge Organisatorischem beschäftigt und muss oft schon ein Jahr im Voraus denken. Wir möchten jetzt aber erstmal die Zeit zurückdrehen, ganz auf Anfang. Geboren bist du im Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich, genauer gesagt in Lörrach. Also schon von klein auf mit Grenzen und fremden Ländern vor der Haustüre. Warst du denn als Kind auch öfters in den beiden Nachbarländern?
Oh ja. Also Frankreich weniger, da musste man ja erstmal die Sprache können. Das war etwas schwieriger. Ich weiß aber von vielen Klassenkameraden und so damals, die waren immer in Frankreich zum Einkaufen. Da gab es dann die ganz tollen Sachen. Aber ich war sehr viel in Basel und ich war auch sehr früh dort immer im Theater natürlich, weil das war unsere Anbindung an Kultur. Sowas wie den Burghof, den es ja mittlerweile in Lörrach gibt, oder auch das Stimmenfestival. Das kam erst sehr viel später, als ich dann erst im Gymnasium war. Aber da hatte ich meine Bekanntschaft mit Theater schon lange gemacht, und tatsächlich ist es auch das Theater Basel, wo ich zum ersten Mal an einem Inspizientenpult stand und beschlossen habe, da will ich hin.
Okay. Ja. Das heißt, Französisch sprichst du nicht, auch bis heute nicht?
Doch, mittlerweile mache ich ganz fleißig jeden Freitagmorgen um 8 einen VH-Kurs.
Aha.
Und also sagen wir so, ich kann mich verständigen.
Okay, und Schweizerdeutsch?
Ja, logisch.
Logisch.
Kein Problem.
Aber das gerade eben, das hast du wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer verstanden. Das war nämlich Berndeutsch.
Oh ja.
Die sind ja ein bisschen spezieller. Witzigerweise, Band heißt Zürich West, kommt aber aus Bern und singt richtig hartes Berndeutsch. Aber wenn man in der Grenze aufgewachsen ist, so ganz fremd ist es einem ja nicht. Ne?
Überhaupt nicht, gar nicht.
Kleine Zwischenfrage an der Stelle. Wie hast du vor diesem Hintergrund, dass du so grenznah aufgewachsen bist, die gestrige Wahl erlebt? Hast du Freunde in Frankreich?
Nein, leider überhaupt nicht. Also es war überhaupt nicht möglich, vorher irgendwie eine Stimmung mitzukriegen aus dem Bekanntenkreis oder so. Aber wir haben in unserem Französischkurs uns natürlich mit dieser Wahl beschäftigt und Originalartikel gelesen und mal geschaut, was braucht denn so ein Präsident eigentlich, damit er sich da überhaupt zur Wahl stellen kann. Und wir haben mitgefiebert gestern alle und haben natürlich auch dann nach der Wahl, haben wir uns da auch ausgetauscht dann über SMS.
Ja. Und ein Stück weit sicherlich auch gefreut, wenn gleich natürlich 30% Marie Le Pen Wähler schon auch zu denken geben.
Ja, ich würde sagen, die Gefahr oder das, was jetzt da ausdiskutiert werden muss und ausgesessen werden muss oder auch was da jetzt passieren muss, es ist noch lange nicht vorbei.
Ja, und wir haben ja dann im Herbst die Wahl und hoffen wir mal, dass es bei uns nicht ganz so grenzwertig wird. Ich glaube aber, die 30% mit für die AfD, die kriegen wir nicht.
Hoffentlich.
Nein. Ja. Okay, so viel zum Thema Politik, aber lässt einen natürlich in dem Zusammenhang, jetzt kann man fast nicht weglassen.
Nein.
Gehen wir zurück nach Lörrach, was knapp an der Grenze liegt zu Basel. Und was ist die nächste Stadt in Frankreich, wo man so von Lörrach aus hinfährt?
Saint-Louis oder Colmar, dann die nächstgrößere. Straßburg ist auch nicht weit.
Ist ja eine Gegend, wo man hervorragend essen kann. Ne?
Ja, das ist toll. Mittlerweile weiß ich das zu schätzen. Ich fahre immer mal wieder rüber.
Ja, okay. Zurück nach Lörrach in die Kindheit. Was wollten die kleine Silke denn eigentlich mal werden, bevor sie am Pult stand in Basel?
Irgendwas total Tolles mit viel Verantwortung. Polizistin, Astronautin.
Oh ja.
Sowas in diese Richtung wollte ich gerne werden.
Astronautin.
Das hätte mir sehr gefallen, aber ja, mein Gott, die körperlichen Voraussetzungen müssen gegeben sein und man muss auch irgendwie mal reinschnuppern. Und zum Glück war ich damals im ersten Jahrgang im Gymnasium, die einen kleinen Ausflug in einen Betrieb erlaubt haben, und das war dann damals bei mir die Kirche tatsächlich. Da habe ich mal kurz überlegt, ob ich Pastoralreferentin werden möchte.
Hat
sich erledigt. Nein, tatsächlich katholisch.
Aha.
Hat mir dann nicht zugesagt, weil das ja nicht das höchste Amt da, was man da so begleiten kann. Ja, ist blöd.
Schlägt man den Weg an, kann gar nie Chef werden.
Genau, so ist es, ja.
Gut, ich meine, das geht ja im Prinzip sogar den Bischöfen so, weil Chef können sie ja auch nicht werden. So, wenn man es mal richtig, doch können sie schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ziemlich gering, dass man Papst wird. Ja. Päpstin wäre dann auch ja noch eine Option gewesen.
Wäre okay gewesen, ja.
Warst du eine gute Schülerin?
Ach, naja, so. Also ich hing ein bisschen vom Fach ab, ich war unglaublich fleißig, mir ist es nie zugeflogen, ich musste immer dafür ackern, habe das aber auch gerne gemacht, mache ich bis heute gerne tatsächlich, dass ich mir was lernen, ja, Neues kennenlernen, mich um was bemühen und wenn es mir nicht so leicht fällt, dann erst recht, muss dann irgendwie sich doch angeeignet werden. Genau, also das, ich war gut genug, sagen wir es so.
Was hast du dann für einen Schulweg hinter dich gebracht?
War auf dem Gymnasium.
Gymnasium
und dann Studium direkt in Beruf.
War deine Familie künstlerisch vorbelastet?
Nein, gar nicht.
Dass man sagen könnte, da war irgendwas in der Luft?
Nee, überhaupt nicht.
Mama irgendwie Pianistin oder so?
Nein, leider nicht. Sie hat mir zwar früh ermöglicht, ein Instrument zu lernen und ich habe dann Flöte und Klarinette gespielt, wollte immer noch ein bisschen Klavier, war dann doch etwas viel. Ich habe früh gesungen, immer schon. Aber wirklich eine Vorbildung war nicht. Und selbst wenn ich heute eine Oper anmache zu Hause, ist, oh Mann, die singen aber hoch und das klingt aber komisch.
Was hören deine Eltern für Musik?
Ganz unterschiedlich. Mein Vater tatsächlich SWR4 gerne, so Volksmusik in diese Richtung. Genau. Und meine Mutter ist schon bei der Klassik mittlerweile dabei, aber lieber beim Klavier oder bei einem Cello mal, bei einem Geigenkonzert, sowas.
Was hörst du selber für Musik gerne? Mal, also abgesehen von dem, mit dem du beruflich zu tun hast?
Trotzdem, zu Hause, also Oper, Sänger hören ist trotzdem wirklich auch ein Hobby. Aber ich liebe auch Musicals, ich liebe Bearbeitungen, Geschwisterpfister, die ganz quer durch alle Genres durchgehen. Und natürlich auch im Pop-Bereich diese ganzen Geschichten wie Robbie Williams und ja, also dieses Ganze, das mag ich eigentlich schon. Bin eine Indie-Band mal zwischendurch, aber alles im Pop-Bereich.
Okay, schön. Du bist dann weg von Lörrach zum Studium nach München an die Ludwig-Maximilian-Universität. Ich finde den Namen immer so schön. Du bist da auch hingezogen, gehe ich mal von aus. Kann man da schlecht von Lörrach aus machen. Ja. Gab es da einen bestimmten Grund, in die bayerische Landeshauptstadt zu ziehen?
Nee, eigentlich nicht. Ich hatte gehört, ich wollte was mit Musik machen. Für Klarinette wollte ich, also das war immer mein Instrument, das wollte ich dann nicht beruflich machen, weil ich nicht im Orchester sitzen wollte. Und dann war klar, ja, Musikwissenschaft kann man machen. Und da habe ich einfach gehört, die Ausbildung in München soll die beste sein. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich hin. Und das habe ich gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh um dieses Studium, was schwierig war, was herausfordernd war, was unglaublich viele Scheine erfordert hat. Und ich bin dann auch froh, in diese wahnsinnstolle Stadt gekommen zu sein.
Hat sie gefallen in München?
Ja, wahnsinnig.
Ja, die Uni ist ja auch nicht ohne. Ich habe mich mal schlau gemacht. Die hat 13 Nobelpreisträger hervorgebracht. Das ist mal amtlich, ne? Unter anderem Wilhelm Konrad Röntgen.
Ach, echt?
Ja, der hat auch an der Ludwig-Maximilian-Universität studiert wie du.
Ja, ist cool, ne? Ja. Mittlerweile ist sie ja auch zu einer Elite-Uni hochgestuft worden, wo ich dann dachte, ja, ist okay, wusste ich damals noch nicht. Aber
hättest du heute vielleicht sogar ein Problem reinzukommen? Ne?
Eventuell. Ja.
Du hast Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft und Germanistik studiert, ist das richtig?
Ja.
Mit einem klaren Ziel Richtung Theater nehme ich an?
Ja.
Okay, das auch. Und dann während deines Studiums hast du nämlich in einer Reihe renommierter Münchner Institutionen assistiert und hospitiert. Zum Beispiel an der Bayerischen Staatsoper, der Hochschule für Musik und Theater München und der Bayerischen Theaterakademie. Liest sich ziemlich gut.
Ja, ist gut.
War das cool?
Ja, das war Wahnsinn. Also ich bin reingekommen in die Bayerische Theaterakademie auch über Seminare, die es gegeben hat in Kooperation mit der LMU, also mit der Uni. Und bin dort dann reingerutscht, gleich mal auch in die Inspizienz und habe dann gemerkt, ach, ich habe eigentlich Lust noch an größeren Orten wirklich auch zu wirken, zu assistieren und habe mich dann einfach mal in der Bayerischen Staatsoper da beworben und das war ein Wahnsinnshaus. Also das und mit diesen ganzen Sängerpersönlichkeiten, die da rumschwirren, ins Gespräch zu kommen, ganz normal zu proben, genau den gleichen Arbeitsablauf zu haben wie an einem kleineren Theater auch, aber dann einfach mit Persönlichkeiten zu tun zu haben, das war toll.
Also hat dich dann schon auch sehr beeindruckt und dann war es auch klar, wohin der Weg geht.
Ja.
Du hast in dieser Zeit auch begonnen, für eine Online-Plattform klassik.com zu arbeiten. Mhm. Für die arbeitest du, glaube ich, heute noch, aber darüber reden wir nach dem nächsten Song. Die Plattform rund um das Theater Ulm. Bei uns aktuell im Studio ist heute und hier Silke Meyer-Künzel, künstlerische Betriebsdirektorin und persönliche Referentin des Intendanten. Das klingt immer richtig gut, finde ich, wenn man das so vorliest. Ne? In der ersten Runde haben wir jetzt gerade über deine Heimat im Dreiländereck rund um Lörrach und deinen Sprung nach München gesprochen. Dort sind wir nun also angekommen und du hast dort deine Studien in Musikwissenschaften, Theaterwissenschaften und Germanistik absolviert und parallel für diverse Häuser gearbeitet. Und du hast in dieser Zeit auch bekommen, für eine Online-Plattform, und zwar heißt die klassik.com, zu arbeiten. Was ist auf dieser Plattform zu finden? Opernsänger mit Niveau?
Ja, unter anderem. Es ist eine Informationsplattform, wo die neuesten Veröffentlichungen im Klassikbereich zu hören sind. Also es gibt ein Klassikradio tatsächlich darauf. Man kann aber eben auch Besprechungen dazu lesen. Man kann neue Entwicklungen an Häusern lesen. Wer geht wo, wann hin? Welcher Sänger ist gerade gestorben? Also auch solche Veränderungen sind da. Ja, also es ist unglaublich breit gefächert und ich glaube, es etabliert sich jetzt immer weiter.
Und da bist du nach wie vor am Schreiben.
Genau.
Irgendwas Spezielles bei dir? Also hast du ein bestimmtes Ressort, wo das wäre?
Ich versuche immer Opernaufnahmen, Sängeraufnahmen zu kriegen, gerne auch für alte Musik, weil mich das einfach sehr interessiert, weil ich komme damit nicht so wahnsinnig häufig in Berührung bei uns im Theater. Das ist eine Produktion pro Spielzeit, deswegen ist es umso interessanter, sich dann damit zu beschäftigen. Und es ist für mich einfach wahnsinnig spannend zu gucken, wie bewerte ich denn eine Stimme, wie bewerte ich denn eine Aufnahme. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, auch wenn mir die Aufnahme vielleicht nicht gefällt, das nicht einfach nur zu schreiben, sondern es zu begründen, was daran gut ist, was mich daran interessiert, was darin vielleicht auch den anderen Hörer interessieren könnte.
Ich denke, das ist generell eine ganz spezielle Geschichte im Punkto, ich nenne das jetzt mal pauschal, auch im Pop-Bereich und im Jazz-Bereich, Musikjournalismus. Ja, da gibt es ja schon wahnsinnig großes Feld und ich finde es eigentlich auch ein bisschen flach, immer nur draufzuhauen, wenn einem was nicht gefällt.
Ja.
Und man sollte dann schon auch sagen, warum man das jetzt nicht gut findet.
Völlig. Ja.
Wenn ich auf ein Konzert gehe, kann ich sagen, okay, als Publikum, es gefällt mir nicht und damit basta. Mhm. Wenn ich aber in die Öffentlichkeit gehe, wäre es vielleicht schon nötig, mal ein bisschen ausführlicher reinzugehen.
Man muss es gut begründen können und umso mehr, weil ich viel mit Agenturen zusammen arbeite, die halt doch den einen oder anderen Sänger vertreten, der eine CD rausgebracht hat. Und wenn ich die auf einmal vor mir auf dem Tisch liegen habe und ich google den und ich gucke einfach mal, was macht denn der sonst so, dieser Sänger? Und ich merke dann, oh, das ist die Agentur, mit der ich erst kürzlich einen Vertrag abgeschlossen habe. Dann tue ich vielleicht auch für mich selber gar nicht schlecht daran, mir genau zu überlegen, was schreibe ich denn?
Na gut, wie gut begründe ich, dass ich es nicht gut finde?
Ja, ganz genau.
Wie gut bin ich dann? Ne?
So ist es.
Ja, ebenfalls in deiner Münchner Studienzeit fällt die praktische Bühnenerfahrung als Inspizientin am Prinzregententheater in München. Da haben wir gerade vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie lange war das?
Das müssen ungefähr 4-5 Jahre gewesen sein.
Doch so lange, ja.
Ja,
okay.
Ja. Als Minijob. Ich habe mir mein Studium selbst finanziert mit 4 Nebenjobs.
Oh, okay.
Und das war einer davon.
Was hast du sonst noch so gemacht?
Ich war in der Personalkantine im Kaufhof. Ich war in einem Ticketbüro von einem Konzertveranstalter.
Okay.
Und ich habe eine Zeit lang auch tatsächlich mal Zeitungen ausgetragen.
Ja gut, man macht alles Mögliche.
Ja, so ist es.
Ich habe tatsächlich, ich habe es zwar wirklich nur eine Woche lang gemacht, aber ich wollte irgendwann mal wissen, wie es ist, bei der Müllabfuhr zu arbeiten. Und da war ich Anfang 20 und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich das mal aus. Und die haben mich auch wirklich gleich genommen. Und ich habe es diese eine Woche durchgehalten. Es ist knallhart und danach habe ich mal ganz arg daran getan, meinen Mund in Zukunft zu halten, wenn es um irgendwelche Bemerkungen geht. Und es ist cool, wenn man das mal gemacht hat, oder?
Es ist immer wieder spannend, wenn man die Seiten wechselt und einfach mal guckt, was steckt da eigentlich dahinter.
Ja, allerdings. Ne? Du warst Inspizientin. Jetzt erzähl mir doch mal, was macht denn eigentlich eine Inspizientin? Weil das weiß ja eigentlich irgendwie auch nicht jeder von unseren Hörern jetzt gleich so.
Man sitzt auf der Seite der Bühne.
Und flüstert denen irgendwelche Sachen und so. Nein,
nee, das ist zu flöße, genau.
Nein, Scherz.
Ich habe da ein Pult vor mir mit sehr, sehr vielen Knöpfen, mit Lichtzeichen. Also ich gebe die ganzen Verwandlungszeichen an die Technik. Ich gebe Lichtzeichen an die
Beleuchtung. Boah, du verwandelst Dinge.
Beleuchtung.
Du kannst zaubern.
Ich versuche zu zaubern mit Hilfe meiner Kollegen. Ja. Ich gebe Auftrittszeichen, ich mache die Einrufe. Also ich versuche, den ganzen Ablauf an dem Abend zu koordinieren.
Du hast einfach das wachsame Auge über die gesamte Vorstellung im Prinzip.
Das und bin auch bis zu einem gewissen Grad für die Sicherheit verantwortlich.
Ah ja, okay, das kommt auch mit dazu.
Ja, also wenn man merkt, da ist die Bühnenklappe hier und die Unterbodenklappe noch offen und ich weiß aber ganz genau, da muss der Schauspieler jetzt durch, dann muss ich mir überlegen, wie handle ich jetzt? Kann ich dem ein Zeichen geben, gehe außen rum oder muss ich auf die Bühne springen und muss sagen, stopp, halt, du fällst darunter.
Also, das kann schon auch mal passieren.
Kann passieren, ja.
Musstest du das schon mal?
Bisher noch nie. Wir haben immer eine andere Möglichkeit gefunden, indem wir einen Darsteller, der gerade neben mir stand, der das mitgekriegt hat, dass wir den rausgeschickt haben und dass der ihn dann zur Seite gezogen hat oder also, dass es das Publikum nicht wirklich so mitgekriegt hat.
Okay. Diese Stelle hast du ja dann zu Beginn am Theater Ulm auch inne gehabt. Mhm. Du bist als Inspizientin gekommen. Das war vor inzwischen tatsächlich mehr als 10 Jahren. Wie kam es eigentlich zu dem Sprung von München nach Ulm?
Es kam über meinen Mann tatsächlich. Also,
die Liebe mal wieder.
Ja. Der war mit mir in München und hat mit mir dort studiert und hat dann ein Jobangebot hier in Ulm bekommen mit der neuen Intendanz und für die alte Intendanz dann noch, also die Haag-Intendanz, noch ein Jahr zu arbeiten. Und dann war uns klar, wir wollen in der gleichen Stadt wohnen und dann bin ich mit hierher gezogen, bin ein Jahr gependelt, weil ich meine Projekte immer noch in München hatte, auch an der Pasinger Fabrik dann noch, habe ich einfach vieles dann gemacht und dann gab es zum Glück die Möglichkeit, es hat hier ein Regieassistent gefehlt und es hat ein Dramaturg mal gefehlt und da habe ich dann projektweise hier gearbeitet, konnte mich dann vorstellen, habe gesagt, Inspizienz, ihr sucht einen, ich kann das.
Okay.
Und bin dann als Dramaturgin und als Inspizientin hierher gekommen.
Aha. Du hast also auch als sogenannte Konzertdramaturgin gearbeitet. Was macht denn eine Konzertdramaturgin? Passt die auf, dass die Musiker nicht einschlafen oder dass die Triangel nicht so oft benutzt wird oder was?
Nein, das ist das Orchesterbüro. Eine Konzertdramaturgin stellt Materialien bereit. Also ich versuche, den ganzen Spielplan, den Konzertspielplan zu besprechen mit dem GMD. Ich bin hier am Theater verantwortlich gewesen für die Programmhefte, auch für das Layout, für die Plakate, habe aber auch für Schulen Einführungen gemacht, habe Materialien zusammengestellt, solche Dinge.
Also Dramaturg, dann im Sinne auch von der dramaturgische Ablauf durch eine Spielzeit.
Ja.
So zu verstehen.
Durchaus.
Ob da Brüche drin sind, die einfach furchtbar wären oder wo man sagt, man möchte eine schöne Welle drin haben.
Sowas und auch innerhalb eines Konzertes, also ich weiß nicht, Beethoven und Fauré geht, macht jetzt aber nicht so richtig viel Sinn. Mhm. Dann müsste man das wieder aufgreifen und muss sagen, das ist eine Spielzeit der Gegensätze vielleicht.
Mhm. Ja. Auch dann innerhalb eines Konzerts, ich sage jetzt zum Beispiel mal Neujahreskonzert.
Ja.
Wo ja unterschiedliche Dinge aufgeführt werden. Also auch da eine Stringenz drin zu haben, zu sagen, das muss schon flutschen, kann man jetzt nicht so quer machen.
Ja, und auch mal zu schauen, also da ist ja Gegensatz auch ein bisschen Prinzip, aber wie will ich denn die Leute entlassen? Also ich möchte dann wirklich was Schmissiges haben, dass man wirklich in einen Applaus, in einen tollen Abend auch reingeht. Und
was jetzt beim Neujahreskonzert ziemlich vorgegeben ist.
Ja, genau. Mittlerweile.
Mittlerweile? Mhm. Wieso war das nicht immer so?
Och, ich erinnere mich noch, dass wir Neujahrskonzerte hatten, wo wir die ganzen Ballettmusiken von Tschaikowski gemacht haben.
Ah,
das war nun nicht so sprühend.
Okay. Ja, und ich dachte jetzt einfach auch, es hört ja immer gleich auf, das Neujahrskonzert. Das ist also für den, der noch nie war. Ja.
Der gute alte Radetzky-Marsch.
Genau. Das ist ja, also das haben ja die Wiener irgendwie da so aufgebaut und das ist ja, glaube ich, bis heute auch so geblieben und auch in Ulm. Ne?
Ja, natürlich. Hm. Wenn das fehlte, das wäre schrecklich.
Das geht ja gar nicht. Ne? Der Tätigkeitsbereich, dein Tätigkeitsbereich hat sich dann im Laufe der Zeit der folgenden Jahre auch ein bisschen verschoben. Ne? Mhm. Du bist dann Dramaturgin in allen Sparten geworden. Mhm. Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Konzert. Das klingt jetzt für mich doch recht abwechslungsreich. Kommt man da nicht durcheinander?
Doch. Man kommt vor allem nicht mehr nach. Also mein Glück war, dass ich mich einfach in der Konzert- und Musiktheaterliteratur sehr gut auskannte. Das heißt, da konnte ich einfach auf mein Wissen zurückgreifen, musste nicht jedes Mal wieder von neuem anfangen und Texte dazu zu lesen. Aber im Schauspiel habe ich von null angefangen und auch im Ballett habe ich im Prinzip von null angefangen. Mhm. Und ich glaube, es gibt Leute, die machen das besser. Ich habe das sehr engagiert gemacht und ich habe das sehr gerne gemacht. Aber ich war dann doch froh, als dann Andreas von Studnitz mir diese Position jetzt angeboten hat, weil da hat auf einmal alles Sinn gemacht. Da konnte ich meine ganzen Erfahrungen, mein ganzes Wissen, was ich gesammelt hatte, reinschmeißen und war in dem Bereich tätig oder bin in dem Bereich tätig, wo ich sage, ja, das kann ich.
Ja, da hast du mir jetzt das richtige Stichwort gegeben. Es war dir anscheinend dann doch wohl nicht genug. 2012 bist du dann eben in das Ressort gewechselt, in dem du dich jetzt immer noch befindest und wo du wesentlich mehr Durchblick und noch mehr Organisationsstruktur brauchst. Zumindest klingt das für mich so. Chefdisponentin und künstlerische Betriebsdirektorin. Was du da alles so machen musst, wie man da einen Überblick behält, darüber reden wir nach dem nächsten Musikstück. Die Plattform am Nachmittag. Heute mit einer weiteren Ausgabe der Theaterreihe Die beste Droge der Stadt. Bei uns im Studio ist Silke Meyer-Künzel, Chefdisponentin und künstlerische Betriebsdirektorin am Theater Ulm. Wir haben jetzt ausführlich über deinen Weg bis zu diesem Amt gesprochen. Wie kam das eigentlich, dass du dann gerade auf die Stelle gerückt bist? War die gerade einfach frei oder vakant? Und dann haben wir gesagt, ach, dann nehmen wir die Silke.
Ja, also tatsächlich ist die Kollegin, die bisher inne hatte, die ist gegangen. Und ja, dann war halt jemand gesucht, der Erfahrung in vielen Bereichen hat. Und Andreas hat mich zum Glück gefragt in dem Moment und hat gesagt, sag mal, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Dann habe ich mir erst mal 2 Monate Zeit genommen.
Ach, hattest du so lange Zeit?
Oh ja.
Cool.
Über die Sommerpause und ein bisschen mehr. Und die habe ich auch echt gebraucht, weil das war für mich ein Riesenschritt. Natürlich hatte ich Lust auf diese Verantwortung. Aber es ist klar, wer die Entscheidungen trifft, wer die Termine macht, der kann es eigentlich nur falsch machen. Das war schwierig, weil als Dramaturgin und als Inspizientin war ich einfach immer mitten in den Ensembles und hatte da gute Kontakte hin. Und es war mir klar, das wird so da nicht weitergehen. Vielleicht helfen mir die guten Kontakte dann. Aber beliebter sind die Entscheidungen deswegen dann noch lange nicht, wenn ich jemanden anrufe und sage, du kannst du nicht heute Abend doch noch und am Sonntag vielleicht auch noch mal? So.
Ja. Da lieben sie dich dann dafür, ne?
Ja, genau.
Ja, okay, dann reden wir jetzt mal über deine Aufgabe als Chefdisponentin. Da bist du der lebende Terminkalender, oder wie? Oder was musst du jetzt ganz genau machen? So? Also wie sieht das jetzt aus, so ein Arbeitstag von dir zum Beispiel?
Oh, ein Arbeitstag ist schwierig. Also,
ja, okay, nehmen wir mal den Bereich der Chefdisponentin. Also was disponierst du denn?
Alles. Also ich versuche, verschiedene Parameter unter einen Hut zu kriegen. Das sind einmal, ist das natürlich das Jahr mit seinen 365 Tagen. Dann habe ich so und so viel Tage, die ich nicht bespielen darf, laut unserem Tarifvertrag NV Bühne.
Ah ja.
Also wir haben eine Sommerpause zum Beispiel, die muss irgendwie eingehalten werden. So, und dann habe ich unser Abo-System. Und unser Abo-System ist ja nun sehr, sehr vielgestaltig. Das gibt uns vor, wie viele Premieren habe ich denn im großen Haus zu disponieren, wie viele Konzerte muss ich haben. Und das alles muss ich versuchen, mit dem Vermögen der einzelnen Künstler unter einen Hut zu kriegen. Das heißt also, ich habe 7 Produktionen Musiktheater in einem Jahr, ich habe 4 Schauspielpremieren plus Märchen, ich habe ein Neujahrskonzert drin, ich habe 5 philharmonische Konzerte, ich habe 2 Ballettabende, alles nur im großen Haus und CCU. Alles braucht so, jede Produktion braucht zwischen 5 und 6 Probenwochen mindestens. Dazu kommt, ein Sänger kann nicht jeden Tag seine Rolle vollkommen aussingen, den kann ich nicht jeden Tag eine Vorstellung hinbrezeln. Das überfordert die Stimme einfach auf Dauer, auch die Schauspieler sollten mal durchatmen können dazwischen. Feiertage müssen bestimmt bedient werden. So, und das versuche ich alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Die Abonnenten haben Wünsche. Die kann ich leider nicht wirklich erfüllen, weil das immer doch sehr individuelle Wünsche sind. Und dann kommen so Kleinigkeiten wie so Großevents wie jetzt AIDA noch dazu und die Theatertage.
Kleinigkeiten.
Ja, genau. Die laufen so bei uns im Normalbetrieb mit, aber die binden natürlich Ressourcen ohne Ende. Und ein wichtiger Partner ist da für mich der technische Direktor, Weil man auch da natürlich gucken muss. Also da habe ich dann erstmal das Publikum und die Künstler unter einem Hut. Aber die technischen Gewerke haben natürlich auch Dinge, die sie leisten können und Dinge, die einfach nicht funktionieren.
Mhm. Die sie einfach dann auch von der Arbeitsleistung her überfordern. Dann irgendwann sagen, ja, der Tag hat nur so und so viele Stunden.
Der Tag oder auch das Material. Also okay. Ne, Wilhelmsburg zum Beispiel, viel Equipment, was da eingebaut werden muss, tontechnisch. Da müssen wir gucken, wie gehen wir denn im Haus damit um? Haben wir da noch das ganze Equipment, was wir brauchen?
Ah, ja, okay.
Müssen wir das anmieten? So, also diese ganzen Geschichten versuche ich zu ermöglichen dann.
Das heißt, bei der Wilhelmsburg reist im Prinzip ein großer Teil des oder viel von Equipment aus dem Theater am Karajanplatz mal schnell hoch auf die Wilhelmsburg.
Ja. Ja, das kann auf jeden Fall vorkommen. Wir hatten das vor 2 Jahren mit der Beleuchtung, dass wir einfach wirklich gucken mussten, bei Produktionen, die ab Januar ungefähr Premiere haben, welche Scheinwerfer können wir denn dafür wirklich einsetzen?
Also wirklich so ins Detail dann
ja,
auch.
Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Okay. Wirklich mal.
Jetzt habt ihr ja aber parallel zu AIDA, habt ihr ja die Theatertage auch noch. Zauberst du denn da?
Also da, ja, ich versuche, sagen wir so, ich versuche es mir doch mit meiner Kollegin, die Marion Geiger, die organisiert die Theatertage, die dann eingemeindet werden in unseren Spielplan. Wir versuchen es aber tatsächlich, möglich ist es natürlich nicht. Das heißt, wir werden gerne wahrgenommen, also mit wir meine ich jetzt wirklich die Organisatoren des Ganzen, werden einfach wahrgenommen als Verhinderer, als Grenzenzieher. Dabei muss man einfach wirklich benennen und real benennen, schau mal, die Möglichkeiten gibt's und in dem Bereich bewegen wir uns. Darauf müssen sich dann alle einstellen und es klappt im Moment toi 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 erstaunlich gut.
Ja, das ist doch mal ein Wort, ne?
Ja.
Wie lange im Voraus musst du im Normalfall denken? Ein Jahr oder weiter?
Meistens ist es mehr. Also im Moment sitze ich jetzt gerade dran und mache das Kalendarium für die Spielzeit 18-19. Ist nicht so weit, wie andere Häuser das machen. Also eine Staatsoper ist jetzt am Jahr 2022. Aber für uns reicht das jetzt zum Glück. Also 1,5 Jahre ungefähr.
1,5 Jahre. Ja, das ist ein Zeitraum. Ne?
Mhm.
Ja, so. Deine zweite Aufgabenbeschreibung nennt sich künstlerische Betriebsdirektorin. Klingt auch nicht schlecht. Was hat es denn damit auf sich?
Ich bin dafür verantwortlich, dass der künstlerische Betrieb läuft. Das heißt also, dass die Vorstellungen stattfinden können, dass die Leute alles haben, was sie brauchen. Also ich bin dabei, die Inspizienten einzuteilen. Ich teile die Regieassistenten ein. Ich schaue, was brauchen die an Unterstützung auch. Ich muss gucken, dass wir wissen, wann hat wer Urlaub beantragt, wann hat wer einen Krankheitsfall. Diese ganze Koordination muss man irgendwie unter einen Hut kriegen und muss es zugänglich machen für die Leute, die die Detailplanung machen. Also die Regieassistenten, mein Mitarbeiter im KBB, künstlerischen Betriebsbüro, dass die einfach wirklich arbeiten können und wenn jemand ausfällt, muss man für Ersatz sorgen. Also das ist ein sehr weites Feld. Es bezieht auch Gastspiele zum Beispiel mit ein, wo man dann bis dahin geht, dass ich gucken muss, wer ist denn als Einlasspersonal überhaupt
da
und reicht
also,
das.
Ihr hattet jetzt gerade die Tage ein Gastspiel, was mal rippelrappelvoll war, zum Beispiel.
Ja. Genau.
Ich habe so mitgekriegt, so mit einem halben Ohr, dass ihr gar nicht damit gerechnet habt, dass es so einen Rand gibt.
Nee, tatsächlich
dann,
nicht. Das ist ein bisschen eine Geschichte, die mich in Ulm immer wieder fasziniert. Was läuft und was läuft nicht und wann läuft das? Also nur weil eine Woche vorher das noch nicht ausverkauft ist und noch nicht mal richtig angezogen hat, heißt das dann nicht, dass man nicht einen vollen Abend hat. Das ist faszinierend.
Ja gut, das ist das tricky Ding von Veranstaltungen mit Vorverkauf. Das ist ja immer so. Puh.
Irre, wirklich, ja.
Aber schön, war ein Gastspiel relativ hoch angesetzt, ne?
Ja.
Ich glaube, das war irgendwie oder mit sehr viel Vorschusslorbeeren auch versehen.
Ne? Sehr viel Vorschusslorbeeren und sehr viel Vorschussarbeit.
Okay. Da sind wir wieder bei deinem Job.
Ja, genau. Leider ja.
Sag mal, ist denn dieser Beruf, also dieses Chefdisponentin und Betriebsdirektorin, ist das in irgendeiner Form auch als Ausbildung möglich? Kann man das überhaupt lernen oder ist das einfach ein Job, den kriegt man aufgrund von der Erfahrungsschatz und da ist das die Qualifikation?
Ich würde sagen, das ist Erfahrungsschatz. Meine Vorgängerin hat das von der Pike auf gelernt, aber auch durch Erfahrungen. Die ist den ganzen Weg durch das Betriebsbüro durch, mit Tagesplänen machen, mit Aushilfen anrufen, mit Orchesterbüro und so weiter gegangen. Ich habe noch nie gehört, dass man das irgendwo wirklich erlernen könnte. Das macht auch keinen Sinn, weil man braucht unglaublich viel Gespür für Kommunikation und eine gehörige Portion an Diplomatie und dann doch wieder Festigkeit. Also,
ja. Okay. Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir noch ein Musikstück. Wir bewegen uns schon in die letzte Viertelstunde unserer Sendung und demnächst stehen ja auch Theatertage, da bist du auch schon am Plan, aber es geht ja auch noch was darüber hinaus weiter und das ist das Thema von unserem letzten Blog. Die Plattform heute mit Silke Meyer-Künzel, Chefdisponentin und künstlerische Betriebsdirektorin am Theater Ulm. Jetzt wissen wir viel über deine Vergangenheit, viel über deine Aufgaben. Lass uns doch jetzt zum Schluss von der Sendung noch ein wenig in die Zukunft blicken. Aktuell läuft die letzte Spielzeit unter dem Intendanten Andreas von Studnitz. Die ist ja wohl in trockenen Tüchern, nehme ich mal an. Aber immerhin steckt da noch eine Wilhelmsburg im Überraschungspaket mit drin. Große Musik und eine große Musicalproduktion. Liest man ja.
Also nächstes Jahr dann, ja.
Nächstes Jahr, die ihr quasi mit Paukenschlag zum Schluss macht, nochmal mit zusammen mit Ariane Müller, die ja über viele Jahre hinweg auch an der Wilhelmsburg zugange war. Lass uns mal auf die Musical-Produktion blicken, mit der warst du ja mit Sicherheit auch beschäftigt. Die soll ein bisschen größer werden.
Die soll größer werden, die soll wirklich ein Paukenschlag zum Schluss werden.
Auf die 12.
Auf, ganz genau. wobei der Hauptteil der Arbeit steht noch aus.
Ja.
Also die Verträge mit den Sängern sind noch nicht alle gemacht. Okay. Wir wissen schon, wen wir wollen. Wir wissen schon ungefähr, wer die Band sein wird.
Okay.
Wir wissen, wer inszeniert. Und ich habe 15 Termine dafür angesetzt. Und jetzt kann es losgehen.
Okay, also ihr seid da quasi in den Startlöchern jetzt.
Ja.
Das Ding ist klar, was gespielt wird. Es ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Es ist
Rock of Ages,
nicht School of Rock, Rock of Ages. Etwas, ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt normalerweise als Musical?
Oder
ist jetzt eine Adaption von euch?
Doch, nein, das gibt es als Musical. Wir haben nur die deutsche Erstaufführung.
Ah ja,
also
das heißt, es wird Deutsch gesprochen, aber Englisch gesungen.
Höchstwahrscheinlich wird es so rauskommen, ja.
Also ich hatte die Tage auf irgendeinem Facebook-Post gelesen, ohne dass ich da jetzt zu weit vorgreifen würde, aber wenn man es dann öffentlich so reinschreibt, muss man ja auch dazu stehen, dass die Ariane Müller gesagt hat, nein, gesungen wird schon auf Englisch.
Ja, das wäre wünschenswert und wir haben unsere Übertitelanlage, also da können alle Zuschauer
dann also damit ich fände es auch komisch, weil es ist ja ein Musical, was vollgepackt ist mit Hits aus den 80ern allem. Ne? Und die kennt man einfach auf Englisch und die dann auf Deutsch. Das ist fast so schlimm wie Haare.
Ja, genau. Nein, das geht nicht.
Oder Jesus Christ Superstar.
Oh mein Gott.
Gibt es ja beide auf Deutsch, sind, finde ich, auf Deutsch sehr zweifelhaft.
Ja, absolut. Also ich finde, mit den Dialogen, das kann man schon machen.
Das kann man machen, da finde ich jetzt auch
dann
nicht schlimm.
Aber die Songs.
Die Songs sollten, finde ich auch.
Also nach Möglichkeit,
immer englisch-konisch. Frage, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich mich da jetzt, oder wie weit ich dir ja jetzt auch auf die Füße trete, aber wie weit schaust du denn aktuell eigentlich in die Zukunft? Intendantenwechsel heißt ja oft auch Personalwechsel. Ändert sich da auch für dich was Absehbares oder kannst du da noch gar nichts dazu sagen?
Das ist schwierig, da was drüber zu sagen. Es hängt für uns alle im Moment noch in der Schwebe. Es gibt ein paar Leute, die haben sicherlich schon Gespräche und es gibt Absichtserklärungen, aber es gibt einfach noch nichts Schriftliches. Mhm. Und da muss man jetzt schauen. Ich versuche, meine Aufregung, was das Neue so zu bringt, wieder in geordnete Bahnen zu bringen und versuche eben, mich mit der Dispo schon mal zu beschäftigen.
Mhm.
Und wir gucken dann, was dabei rauskommt und ob das dann gebraucht wird. So.
Dein Mann arbeitet nach wie vor am
auch hier am Theater bei uns, genau. Und auch da, man wird sehen. Also
man wird sehen. Also es kann auch sein, dass ihr mit Sack und Pack woanders hinzieht.
Ja, ganz genau. Sicher ist, wenn, dann ziehen wir beide und wenn wir bleiben, dann bleiben wir beide.
Ja, das habe ich jetzt mal angenommen.
Genau.
Einfach mal so. Ne? dieses Rock of Ages, dieses Musical ist die eine Geschichte, an der also arbeitest. Du bist natürlich aber auch noch am restlichen Programm bis zur Sommerpause nächstes Jahr. Was ist da noch mal neben der Wilhelmsburg und den Theatertagen? Ist da noch mal irgendwas anderes Dickes, was dich noch beschäftigt?
Wir haben einige Produktionen, in denen wir Gäste brauchen und Gäste haben werden, also im Musiktheater vor allem. Da gibt's große Produktionen. Wir haben so eine schöne Herausforderung für mich wird sein, die Piraten von Sullivan, das ist eine deutsche Übersetzung von einer englischen Operette, das ist ein Stück, das wird höchst selten gemacht, wurde in Deutschland vor, ich glaube, 2 Jahren einmal gemacht und dann nur sehr viele Jahre davor, sicherlich nicht in unserer Fassung. Das heißt, wenn mir da einer krank wird, dann habe ich ein Problem.
Okay.
Weil da finde ich einfach niemanden.
Weil es niemanden gibt, der das kann.
Ganz genau, ganz genau. Und das heißt, entweder ich baue mir da im Vorfeld einen Pool oder...
Lernst die Rolle selber?
Ja, genau.
Alle Rollen.
Alle Rollen, genau.
Du lernst sie alle selber. Wer braucht denn einen Ersatz? Ich kann die alle.
Genau.
Ich singe das Ding alleine.
Ob das jemand hören will, weiß ich nicht. Aber,
boah, du, vielleicht können wir es ja als Komödie verkaufen. Ja,
ganz genau, das wird es eh, genau.
Also gut, also dann steht der ganzen Sache ja nichts im
passt
Weg.
Passt das alles.
Okay, das steht noch an. Ansonsten ist es... ich sag mal Business as usual, oder?
Mehr oder weniger. Also wir haben dann eine große, große Oper mit Elektra. Das wird für alle eine Herausforderung, einfach weil das Orchester riesig ist und die Partien schwierig sind. Da muss man auch gucken, wo kann man denn Orchesterproben machen. Und dann haben wir einen Vivaldi, der auch eigentlich nie gespielt wird. Da gibt's das ähnliche Problem wie bei den Piraten. Das sind alles ganz tolle Geschichten und sehr spannende Geschichten, aber... wirklich spannend. Also da werden wir sehen, ob alles so stattfinden kann wie geplant. Aber dafür bin ich da eine Lösung zu finden.
Okay. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Es war wieder ausgesprochen nett, mit dir zu plaudern. Du bist das zweite Mal da schon, aber wir haben doch einiges Neues gesprochen und gehört. Noch ein Blick in die Zukunft. Hast du einen ganz arg großen Wunsch, den du jetzt ins Universum schicken kannst?
Ich möchte gerne in diesem Beruf weiterarbeiten und möchte gesund bleiben, dass ich diesen Beruf weitermachen kann.
Das ist schön. Mit diesen Worten würde ich sagen, gehen wir aus der Sendung raus. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Hat Spaß gemacht. Es war die 46. Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Im Studio zu Gast war in den vergangenen 60 bzw. 57 Minuten im Moment noch Silke Meyer-Künzel. Hier geht's jetzt gleich weiter mit der portugiesischen Sendung Caravelas, die mit Sicherheit ein wenig Sonne ins regnerische Ulm bringt, zumindest musikalisch und vom Tonfall her. Am Mikrofon auf der Moderatorenseite war Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.